Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast in der 178. Episode vom 10. Oktober 2025. Ich heiße Tobias Weckenbrock, bin Reporter der RUHR-Nachrichten in Castrop-Rauxel und Host dieses schnuckeligen kleinen süßen Podcasts. Ich habe mich jetzt bei den Episodennummern ein bisschen verhaspelt und vertan, weil wir ja jeden Donnerstag oder Freitag unsere Wochenfolge veröffentlichen, aber immer auch mit Spezialfolgen und Episoden am Start sind. So wie ich in dieser Woche ja zu Gast war im Zentrum für Kindesentwicklung im Castrop City Center. Das ist das Hertie-Gebäude in der Altstadt. Und dort konnte ich unheimlich lange, intensiv und ausführlich mit Cornelia Schutleck sprechen. Wer diese Episode noch nicht gehört hat, der möge bitte mal reinschauen bei uns auf rn.de/podcast oder in seinem Podcatcher des Vertrauens, also sei es bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns regelmäßig hört. Kleiner Hörtipp, hört doch einfach wirklich mal rein, da geht es um unheimlich viel, von Autismus bis hin zur Entwicklung der Castroper Altstadt, von einem der größten Therapiezentren in der ganzen Region bis hin zu, ja, der Leidenschaft, die eine Diplomotologin für ihren Job mitbringt. Die Woche endet natürlich aber wieder mit dem Regel-Podcast. In dieser Woche habe ich zwei Gäste im Studio. Das ist einmal Ronny von Wangenheim und Johannes Wenzel. Mit Johannes spreche ich später über eine unselige Kurzbeziehung, die jetzt vor Gericht gelandet ist. Und mit Ronny über eine 90-jährige Frau, die Opfer eines Taschendiebstahls im Kaufland in Castrop wurde. Wir gehen später auch noch ein auf hitzige Szenen beim Amateurfußball. Da bekomme ich gleich eine Nachricht von Janis Zimmoch, unserem Sportredakteur, der diesen Fall für uns begleitet hat. Vorher aber möchte ich wie immer auf die Kurznachrichten aus Castrop-Rauxel eingehen. Und zwar jetzt. Festgesetzt. Anna Liedke, 24 Jahre alt, aus Deininghausen, ist jetzt bei einer Protestaktion nahe Gaza von der israelischen Armee in Gewahrsam genommen worden. Sie sitzt nun in einem israelischen Gefängnis, wahrscheinlich in der Stadt Ashdod in der Nähe des Gazastreifens. Die Castrop-Rauxlerin engagiert sich seit Jahren für palästinensische Anliegen und war mit einer internationalen Gruppe auf einer 9 Schiffe großen Flotte unterwegs von Südeuropa in Richtung Nahosten. Sie wollte dort Hilfsgüter und journalistische Augen, wie sie sagt, nach Gaza bringen und wollte, naja, die Seeblockade der Israelis an dieser Stelle durchbrechen. Das ist fehlgeschlagen. Kritiker sagen, genau das war der Plan, um die israelische Armee zu provozieren und Schlagzeilen zu produzieren. Jetzt geht es aber erst einmal darum, dass Anna Liedke zurückkommen kann nach Deutschland. Es sei wohl das Konsulat eingeschaltet, hat uns der Castrop-Rauxeler Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär Frank Schwabe schon auf Anfrage dazu gesagt. Vibro-Trucks. In Castrop-Rauxel sind in dieser Woche schwere Vibro-Trucks durch die Stadt gerollt. Ich wusste bis jetzt auch nicht, was das ist, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht für euch. Das sind Fahrzeuge, die Schallwellen in den Untergrund senden, um dort Potenziale für Erdwärme zu erkunden. Diese Messungen waren Teil eines landesweiten Projektes in der ganzen Region zur klimaneutralen Wärmeversorgung in der Zukunft. Das heißt, mit Erdwärme soll man bis im Jahr 2045 rund 20% der Wärmeversorgung in Castrop-Rauxel und in gesamt NRW schaffen. Erdwärme gilt als besonders klimafreundlich und soll einfließen in die kommunale Wärmeplanung der Stadt Castrop-Rauxel, die zurzeit erarbeitet wird. Garagenbrand. 5 Garagen und Lauben und 3 Autos standen am Montagmittag in Habbinghorst in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Vollalarm aus, das heißt, alle Löschzüge waren alarmiert und auch Kräfte aus Waltrop halfen noch aus. Die Rauchwolke war bis nach Mengede sichtbar. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt in einem der Autos als Ursache für den Brand. Zum Glück wurde niemand verletzt und auch die umliegenden Wohnhäuser der Stahlhaussiedlung an der Heide und im Tweeböhmer blieben weitgehend unversehrt. Bei uns auf der Website gibt es ein beeindruckendes Video vom Flammenschlag und viele Fotos von der Einsatzstelle. Logistikzentrum. Beim Rundgang durch den Logistikgiganten Segropark am ehemaligen Kraftwerk Knepper an der Stadtgrenze zu Dortmund ist uns in dieser Woche deutlich geworden, wie sich dieses Areal verwandelt hat. Wer von außen drauf schaut, also zum Beispiel von der Östricher Straße oder Oststraße, der sieht, dass dort inzwischen viele Hallen in den Himmel ragen, beziehungsweise die Säulen, die später mal zu Hallen werden sollen. Der Segropark Dortmund steht für ein großes Gewerbe- und Logistikzentrum, einer der größten Logistikparks in der ganzen Region, mit riesigen Hallen. Wir haben jetzt die Gelegenheit genutzt und sind mit einigen Sego-Vertretern über das Gelände und durch die Hallen, die sich im Bau befinden, gelaufen. Im Sommer 2026 sollen die ersten Gewerbebetriebe hier tätig werden. Für einige der Flächen, vor allem aber die größte Halle dieses 93 Fußballfelder großen Areals, fehlen aber auch noch Mieter. Segro ist aber optimistisch, dass die bald gefunden werden. Arbeitsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Datteln ist bei einem Unfall mit einem Radlader am Viktorhafen in Bladenhorst in dieser Woche tödlich verunglückt. Es gab noch einen Rettungseinsatz, unter anderem mit einem Hubschrauber, der da vor Ort gelandet ist, aber das Leben des 47-jährigen Mannes war nicht mehr zu retten. Die Polizei ermittelt jetzt natürlich, warum er dort ums Leben gekommen ist. Auch der Arbeitsschutz, schreibt die Polizei am Donnerstag, sei in die Ermittlungen einbezogen. Fest steht aber eigentlich schon jetzt, es handelte sich dabei um einen tragischen Unfall. Emscher. 8 Millionen Euro soll für die Emscher Renaturierung auf einem Teilstück zwischen Ickern und Henrichenburg investiert werden. Die Emscher Genossenschaft hat das in dieser Woche kundgetan. Dort soll die Emscher naturnah umgestaltet werden. Allerdings ist hier die Besonderheit, dass sie ja dort sehr gerade verläuft und zwar genau zwischen den Wohnsiedlungen nördlich und südlich des Ufers. Das heißt, hier hat man nicht so viel Spielraum, um die Emscher so richtig schön mäandern, also sich schlängeln zu lassen. Dennoch werden hier 8 Millionen Euro investiert und es wird tatsächlich zu einem etwas deutlicher schlängenderen Verlauf auch an dieser Stelle kommen, mit mehr Artenvielfalt und weniger Beton. Bei mir im Studio ist jetzt mein lieber Johannes. Hallo Herr Wenzel, ich grüße dich.
Ja, hier ist der Johannes oder der Herr Wenzel und ich grüße dich, Tobias oder Herr Weckenbrock. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's super, vielen Dank. Ich habe jetzt Urlaub in den Herbstferien und du hattest ja eigentlich Urlaub, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Insofern, vielleicht hören wir dich dann in den nächsten zwei Wochen auch. Ich höre dich dann auch nur passiv, aber dafür ist dann auch Teve Schäfer ja wieder da. Also es gibt jetzt noch eine Folge mit mir und dann zwei Wochen Ruhe im Podcast. Wir wollen sprechen, Johannes, über ein Thema, das dich für uns zum Amtsgericht gebracht hat. Wir sind ja mit Gerichtsreportern eigentlich bei vielen Verhandlungen an der Bahnhofstraße im Gericht zugegen gewesen über Jahre jetzt. Wir hatten erst eine Reporterin Gabriele Regener, die das für uns gecovert hat. Dann hatten wir eine Reporterin Silvia Mönnig, die das für uns gecovert hat. Beide arbeiten nicht mehr für uns. Die haben das so als Freiberufler gemacht, haben jetzt andere Jobs beziehungsweise sind im Ruhestand, wohlverdient. Jetzt durftest du mal zum Amtsgericht und hast dort einer Verhandlung beigewohnt. Vielleicht magst du mal einmal erstmal auf die inhaltliche Dimension dieses Themas eingehen. Was war da los?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Und zwar, vielleicht hat es ja auch schon der ein oder andere gelesen in dem entsprechenden Artikel, war das eine relativ kuriose Nummer. Da wurde nämlich eine Castrop-Rauxlerin, die Christine Rösner, beklaut von ihrem eigenen Freund, mittlerweile Ex. Das ist im vergangenen Jahr passiert. Und war halt eben eine Nummer, die dann da vor Gericht verhandelt werden sollte. Und es ist ja auch mal so ein bisschen zur Information in der Regel so, dass eben die Gerichtsverhandlungen, ne, wir schreiben dann ja natürlich irgendwie anonymisiert über die jeweiligen Beteiligten, es sei denn, sie erklären sich auch bereit, mit uns im Anschluss zu reden. Das war hier der Fall. Und die Frau Rösner hat mir erklärt, dass das eigentlich jetzt gar keine ausgewachsene Beziehung in der Form war, sondern vielleicht eher rückblickend ein kurzes Liebesintermezzo. Denn die waren nur 4 Wochen zusammen und sie hatte einen Umschlag, da hat sie gespart für eine neue Duschtrennwand. 1.800 Euro waren da drin, am Ende der Beziehung nicht mehr.
Okay, wie lange war denn diese Beziehung?
Ja, 4 Wochen, wie gesagt gerade.
4 Wochen und dann 1.800 Euro, wo sind die geblieben?
Ja, also mutmaßlich, also davon geht man jetzt halt dann eben aus, sind die halt im Portemonnaie des Ex-Freundes gelandet und die Frau Rösner hatte mir halt erklärt und das finde ich zumindest auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass man natürlich, wenn man so einen Umschlag, sie hatte den halt verwahrt in der Schublade zwischen ein paar anderen Unterlagen, da waren ein paar Sachen drin und das findet man jetzt nicht einfach so, wenn man nicht danach sucht. Sie geht schwer davon aus, dass er danach gesucht hat und sie guckt halt nicht täglich, das meinte ich jetzt mit ein bisschen nachvollziehbar, sie guckt natürlich nicht täglich jetzt in diesen Umschlag rein und irgendwann hat sie mal da reingeguckt und dann hat sie sich gedacht, es sind irgendwie ein bisschen weniger, hat nachgezählt und so weiter und so fort und dann hält man sich vielleicht nochmal im ersten Moment mit irgendwelchen Anschuldigungen zurück, aber als dann nichts mehr drin war, dann ja, wird man doch mal hellhörig, aufmerksam. Und vielleicht auch einfach nur stinksauer.
Als Geschädigte ist sie ja letztlich trotzdem beweispflichtig. Also man muss ja irgendwem die Tat nachweisen, sonst gibt es keine Verurteilung. Wie ist das weitergegangen? Wann war die Polizei im Spiel? Und wie hat sie den Täter letztlich dingfest machen können, wenn man das so mal formulieren soll?
Ja, wir formulieren es mal in Anführungsstrichen. Das Problem war jetzt bei der Gerichtsverhandlung, dass ihr Ex-Freund überhaupt nicht aufgetaucht ist.
Okay, das er war vorgeladen genau. Als Angeklagter, aber nicht da.
Nicht da.
Was passiert dann?
Kriegt dann Strafbefehl nach Hause. Und da wird dann erstmal ein Strafmaß festgelegt.
Aber die mündliche Verhandlung findet trotzdem statt? Oder was
es
war im Gerichtssaal?
Es konnten keine Zeugin vernommen werden. Sie war mit einer guten Freundin da vor Ort.
Das heißt, da die Anklage wurde verlesen?
Sprechen. Genau. Und der Richter die Zeugin konnten aber nicht vernommen werden. Und
okay, der Richter hat ein Urteil gesprochen oder nicht? Oder
hat er dann gemacht. In der Form. Weil er hat dann halt gesagt, dann gibt es wohl einen Strafbefehl nach Hause. Mhm. Und der wurde erteilt. Und da wurde dann ein Strafmaß von 800 Euro festgelegt. Und sie muss sich jetzt nochmal an die Staatsanwaltschaft wenden, was halt den das Geld angeht, dass sie das halt nochmal in irgendeiner Form zurückbekommt.
Genau, es geht also einerseits um die 1.800 Euro, um die ist sie ja ärmer geworden. Genau. Aber was das Gericht als Strafe verhängt, also im Urteil, hat ja mit dem Betrag eigentlich nichts zu tun, außer genau. Dass der ins Strafmaß wahrscheinlich einfließt. Genau. Wie viel Strafe muss der jetzt zahlen?
800 in Tagessätzen.
Genau, und das geht aber immer Euro. In die Gerichtskasse praktisch, ja. Wird dann irgendwohin auch ausgeschüttet. Ich weiß gar nicht, ob das auch gesagt wird, wohin das Geld dann irgendwie geht, aber erstmal zum Gericht. Davon sieht jetzt die Geschädigte natürlich aber nichts.
Nee, also das ist jetzt nichts, was man irgendwie also gegeneinander aufwiegt, sondern das muss wohl über die Staatsanwaltschaft laufen. Aber weswegen wir ja auch darüber sprechen, das ist ja eigentlich das Kuriose da dran, um jetzt mal irgendwie so ein bisschen hier, ne, Butter bei die Fische. Ja. Das eigentlich Kuriose ist ja gewesen, dass sie am Tag des 4. August 2024, als sie dann festgestellt hat, da war ihr Freund gerade los mit ihrem Wagen und als sie dann festgestellt hat, okay, jetzt ist ja auch der letzte 100-Euro-Schein verschwunden aus diesem Umschlag, da hat sie eine gute Freundin von sich angerufen und hat gesagt, hör mal, ne, so und so ist das und also jetzt gibt's hier ja wohl keine Zweifel mehr, ich habe den jetzt gerade hier losgeschickt irgendwie zum Zigaretten holen und der ist jetzt mit meinem Auto unterwegs. Ja, und die Mutter von dieser guten Freundin, die arbeitet am Kiosk, wo ihr Ex-Freund immer Zigaretten geholt hat. Und da ist dann auf der Überwachungskamera zu sehen gewesen, wie er mit ihrem Wagen vorfährt und wie er mit einem 100-Euro-Schein bezahlt. Deswegen konnte sie ihn darüber in Anführungszeichen überführen, dingfest machen, wie auch immer man es jetzt formulieren will. Das Videomaterial liegt wohl auch dem Gericht vor. Und das war dann aber gleich ein doppelter Schuss in den Ofen für ihren Ex, weil, wie sich jetzt herausgestellt hat, hatte der zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Führerschein.
Ach, guck mal, das war auch schon Teil der Verhandlung oder gibt es da jetzt eine weitere Strafanzeige deswegen?
Gibt noch eine weitere, das hat der Richter quasi im Rahmen des Termins jetzt am Montag nochmal festgestellt und gesagt, ja gut, dann müssen wir dann wohl auch noch tätig sein.
Jetzt lass uns doch nochmal einmal abseits dieser Geschichte, aber natürlich gerne anhand dieses Beispiels darauf schauen, was ist in so einem Gerichtssaal los? Also du saßt dann da irgendwie auf so einem Journalistenplatz oder wie läuft das ab, so eine Gerichtsverhandlung?
Also da ist jetzt kein Schildchen dran, wo dran steht für Journalisten oder dergleichen, aber es sind halt hinten ein paar Stühle und da können dann Leute Platz nehmen. Es ist halt eine öffentliche Verhandlung, das heißt, da darf man beiwohnen, nur eben ohne die Zustimmung der Beteiligten kann man halt dann, so wie wir es dann als Journalisten machen, nicht mit den Namen oder dergleichen irgendwie um die Ecke kommen, sondern das ist, wie ich gerade schon meinte, ne, dann in Absprache jetzt passiert mit
deshalb der Frau Rössner. Deshalb nennen wir ja auch jetzt den Täter nicht namentlich genau. Oder den Verurteilten. Ne?
Genau.
Ja.
Aber im Grunde genommen nimmt man da dann Platz. Das kann auch, soweit ich weiß, jeder machen, der an der öffentlichen Verhandlung einfach mal teilnehmen möchte und sich das anschauen will.
War da denn jemand außer dir?
Ich war davor schon auch noch bei einer anderen Verhandlung. Da waren dann noch zwei Leute. Das waren zwei junge Damen. Ich weiß nicht, ob sie das grundsätzlich mal ansehen wollten oder dergleichen.
Aber manchmal sind das, glaube ich, auch Studentinnen oder
ja,
Studenten.
Ja, das kann gut sein.
Oder irgendwelche juristischen Angestellten, die halt gerade in der Ausbildung sind. Manchmal natürlich aber auch Angehörige von den beteiligten genau. Parteien irgendwie.
Und in dem Falle waren es jetzt dann natürlich irgendwie die Frau Rössner und ihre Freundin, die dann da halt als Zeugen geladen waren. Und normalerweise hast du dann sowas auch bei dem Fall davor natürlich irgendwie diesen Angeklagten da oder die Angeklagte, je nach Fall. Und einen entsprechenden Verteidiger und dann geht's da erstmal groß juristisch zu, dass natürlich irgendwie die Staatsanwaltschaft da eben vorliest, was jetzt genau in dem juristischen Fachjargon da irgendwie vorgeworfen wird. Und meiner Erfahrung nach, ich meine, ein paar Gerichtsterminen war ich jetzt schon mal, du wahrscheinlich schon bei ein paar mehr, aber die Richter machen das dann alles irgendwann, führen die das in einen etwas einfacheren Sprech. Und dann wird auch mal so ein bisschen mit Tacheles geredet und dann kann man das eigentlich auch alles ganz gut nachvollziehen.
Wieso war jetzt denn die Frau da bereit, auch dir gegenüber dann noch ein bisschen Auskunft zu geben? Und sogar, wir haben ja ein Foto gemacht, das ist für uns dann immer dankbar, weil wir natürlich Geschichten über Menschen transportieren wollen. Ne? Weil wir wollen natürlich ein bisschen auch Einblicke in das, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Aber für uns ist halt auch wichtig, deutlich zu machen, wir berichten hier für Menschen und über Menschen aus Castrop-Rauxel. Und das kann man natürlich besser, wenn man die Leute dann zeigt, wenn man mit denen sprechen kann, wenn man die Namen schreiben kann. Das ist uns immer wichtig. Wieso war sie dazu bereit?
Weil ich ihr das genauso erklärt habe. Weil das ist ja unser grundsätzliches Anliegen. Und da hatte ich aber am Ende des Tages auch ein bisschen Glück. Das kann ich ja vielleicht auch einfach mal jetzt an der Stelle so transparent erklären. Und zwar, nachdem das dann halt mehr oder weniger ja schon geplatzt war, das Thema. Ich saß ja im Gerichtssaal und dann hieß es halt, ja gut, ohne den Angeklagten können wir jetzt hier nichts groß machen.
Und das waren dann auch nur 10 Minuten, dauert dann so eine
genau.
Verhandlung.
Man hat dann noch so ein bisschen gewartet, der wurde dann halt noch 2-3 Mal aufgerufen. Also das muss man dann halt so fürs Protokoll machen, aber es war eigentlich schon irgendwie mehr oder weniger jedem im Raum, glaube ich, klar, dass der hier jetzt nicht mehr auftauchen wird. Naja, und dann habe ich halt hinten gesessen und habe halt einfach kurz überlegt, okay, was mache ich jetzt genau? Gehe ich jetzt erstmal direkt hinterher und frage nochmal kurz nach? Oder bleibe ich jetzt erstmal im Gerichtssaal und frage kurz beim Richter nach, ob er mir nochmal ein paar Informationen zu der ganzen Nummer geben kann? Und dann habe ich mich erstmal dafür entschieden, weil dann ja klar ist so, ne, dann habe ich erstmal die Möglichkeit, überhaupt irgendwie was zum Thema reinzuholen. Aber als ich dann rauskam, habe ich dann die Frau Rössner und ihre Freundin noch bei einer Zigarette erwischt und habe sie dann angesprochen und habe ihr das quasi so erklärt, wie du es ja gerade auch schon wiedergegeben hast, wie wir versuchen, das zu handhaben. Weil es ja einfach auch irgendwie für die Leser, aber auch für die Leute selber, die ja auch ihre Geschichten dann vielleicht einfach auch ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen wollen, das ist natürlich alles viel greifbarer und man kann sich darunter viel mehr was vorstellen, wenn man da halt auch ein Gesicht zu hat und nicht einfach nur anonym quasi liest, okay, der und der war dann und dann im Gerichtssaal.
Genau, und so sind viele unserer Gerichtsgeschichten eher abstrakt. Uns ist trotzdem wichtig, also anders als diese, die halt sehr persönlich dadurch geworden ist, dafür auch erstmal vielen Dank für deine, naja, Bereitschaft da hinterher zu gehen, die Leute anzusprechen. Das ist wirklich auch Teil unseres Jobs. Jeden Tag sprechen wir immer wieder Leute an und bitten sie, uns auch offen Auskunft zu geben und so. Das ist manchmal anstrengend, manchmal auch undankbar, weil die sagen, nee, ich will nicht öffentlich und so weiter. Aber es ist natürlich dann auch immer schön, wenn man dann solche Geschichten liefern kann. Wir wollen trotzdem natürlich auch die Gerichtsbarkeit ist Teil unserer Gesellschaft und es finden fast jeden Tag irgendwelche Verhandlungen im Amtsgericht statt, von denen die Öffentlichkeit ja ohne uns gar nicht Notiz nehmen würde. Das sind große Fälle, das sind aber manchmal eben auch die kleinen Alltagsfälle, die da verhandelt werden. Und wir versuchen immer wieder auch uns dafür Zeit freizuräumen, vor Ort zu sein, um das abzubilden, was da jeden Tag passiert, um eben auch zu gucken, funktioniert unsere Justiz, wie funktioniert sie und das ein bisschen zu vermitteln. Macht dir das eigentlich journalistisch Spaß oder ist das für dich so ein Graubrot-Termin?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also das macht mir schon Spaß. Also ich glaube, das ist halt immer was, wo man halt natürlich auch gerade jeweils von Fall zu Fall auch gucken muss, weil ne, ich habe das ja gerade schon so ein bisschen erklärt und du kennst das ja selber auch, dass halt gerade am Anfang dann es eben sehr juristisch ist im Sprech und dass man da natürlich ganz genau aufpassen muss, dass da halt auch alles wirklich passt und dass man das richtig begriffen hat. Aber das ist dann was, was sich auch meistens im Laufe der Verhandlungen auch immer mehr alles ergibt und klärt. Und mir macht das großen Spaß. Und auch wenn natürlich nicht an jeder Stelle es immer möglich ist, und es ist ja auch was, wofür auch wir als Journalisten natürlich Verständnis aufbringen müssen, dass natürlich auch nicht jeder Bock hat, je nachdem, was da gerade passiert ist, dann auch direkt mit uns zu sprechen, auch wenn wir uns das natürlich gerne wünschen würden. Aber dass auch selbst wenn man dann halt noch eine Geschichte anonym erzählt aus dem Gerichtssaal, sie halt auch einfach nur aufgrund des Falles eben einfach interessant sein kann.
Wir stehen auf jeden Fall mit dem Amtsgericht im Austausch, bekommen ab und zu Termine von dem Richter, der verhandelt, wann er was verhandelt. Das sind auch sehr abstrakte Termine. Da steht dann einfach nur, welcher Anlass und welche Uhrzeit. Da wissen wir noch nichts über die Geschichte. Da können Betrugssachen sein, da können Diebstähle sein, Raubüberfälle, solche Sachen. Die richtig großen Sachen landen ja auch eher schon vorm Landgericht. Auch da sind wir mit Gerichtsreportern in Bochum und Dortmund vertreten. Also insofern, wir versuchen das abzubilden und weiß nicht, vielleicht sprechen wir demnächst mal wieder darüber. Wenn du vor Ort im Gericht bist, dann wird man es allerdings wahrscheinlich zuerst erfahren auf ronachrichten.de/Kastrop. Und da stehen dann die Texte unter anderem dieser über, naja, das Schicksal von Christine Rösner in dieser Sache mit den 1800 Euro. Und vielen Dank, dass du uns das hier transparent dargestellt hast. Und alle, die mehr wissen wollen, die gehen einfach bei RN+ in Medias Res und in die Tiefe. Johannes, schönen Dank.
Ja, sehr gerne, Tobi.
Bis bald.
Bis dann.
Fliegender Wechsel hier im Studio. Johannes ist weg, Ronny von Wangenheim ist da. Hallo Ronny.
Hallo.
Wir hatten in dieser Woche in unserer Redaktion Besuch von einer älteren Dame, die war richtig betroffen oder ärgerlich. Erzähl mal, was hat sie dir erzählt?
Ja, das war die Frau Mücke, die ist 90 Jahre alt, wohnt hier in Castrop-Rauxel, also in der Altstadt auch direkt. Und sie ist Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Und zwar im Kaufland. Dort ist ihr das Portemonnaie gestohlen worden. Da hatte sie gerade 400 Euro abgeholt. Das war sozusagen ihr Monatsbudget, was sie so sich abholt in Bargeld, was sie braucht. Und sie war, ja, zum einen war sie erstmal sauer auf sich selbst, weil sie sagte, ich bin immer sonst so wahnsinnig vorsichtig. Normalerweise gehe ich immer nach Hause erst, bringe das Geld weg, nehme dann nur das, was ich brauche und gehe dann einkaufen. Mhm. Aber gut, dieses eine Mal ist es halt passiert. Und ärgerlich war sie aber auch, und deshalb ist sie auch zu uns gekommen, weil sie sagte, da steht ja nie was über in der Zeitung. Und sie hat sogar erlebt, dass sie hat dann die Polizei gerufen im Kaufland und als sie dann an die Info ging, da stand dann nicht nur schon die Polizei, sondern auch noch zwei andere ältere Damen, denen genau das Gleiche passiert ist.
Okay. Also deshalb ist sie ja dann zu uns gekommen und wir waren auch total dankbar dafür. Also vielen Dank und Grüße an Frau Mücke. Wie können wir denn in so einem Fall eigentlich helfen? Was können wir machen?
Ja, erstmal können wir berichten. Und ihr ging es auch darum, sie sagte immer, ja, muss mir erst was passieren, muss ich erst niedergeschlagen werden, bevor etwas in der Zeitung steht. Und natürlich sind solche Taschendiebstähle in den Augen der Polizei jetzt nicht das, was sie jeden Tag uns auch vermelden.
Genau, da sind also eher so Bagatelldelikte, die aber im persönlichen Umfeld einer betroffenen Person natürlich eine Riesenkatastrophe sind. Ne?
Genau, genau. Für Frau Mücke war das echt, ja, erstmal, das Geld ist weg, das ist natürlich schlimm, das wird sie aber jetzt nicht, sie sagt, also ich werde jetzt nicht deshalb hungern, aber es ist auch der Schock, sie sagte, ich war erst ganz gefasst, aber so zwei Tage später, sagt sie, ging die Heulerei los und sie kommt damit, käme damit immer noch nicht so richtig klar.
Man spricht ja auch von diesem subjektiven Sicherheitsgefühl, das man eigentlich hat, ne? Man hat ja irgendwie ein Vertrauen in unsere Gesellschaft und in das Leben. Man will sich wohlfühlen, will sich sicher fühlen. Und nach so einem Vorfall ist da vielleicht einiges davon so ein bisschen zerbrochen, oder?
Ja, genau. Sie war auch noch gar nicht, glaube ich, wieder viel raus. Aber jetzt gestern hat sie gedacht, nee, jetzt gehe ich auch mal zu den Rona-Richten. Die liest uns treu und jeden Tag. Mhm. Und weil sie es einfach auch mal erzählen wollte. Sie hatte auch, ihr taten fast die anderen beiden Damen mehr leid, weil sie das Gefühl hatte, denen geht's noch schlechter als ihr. Und sie wollte auch einfach mal erzählen, wie es passiert ist und das, wie man eben auch aufpassen kann. Und wie sie im Nachhinein selber sagt, ja, ich hätte es ja auch wissen können, das war schon ein bisschen komisch, was da war, ne?
Woran liegt das denn, dass wir eigentlich über solche Sachen nicht berichten? Einfach weil das Bagatelldelikte sind, kann man das so einfach verbuchen oder was steckt für uns letztlich dahinter?
Natürlich reagieren wir ja als erstes immer auf die Meldung, die wir von der Polizei erstmal kriegen. Die Polizei meldet uns eine ganze Menge, viele Unfälle vor allen Dingen erstmal mit Verletzten. Aber zum Beispiel so ein einfacher Unfall, wo hier nur so ein kleiner Blechschaden ist, den kriegen wir auch dann zum Teil gar nicht mit. Außer es meldet sich dann halt mal jemand und sagt, Mensch, deshalb und deshalb ist das so besonders und dann fragen wir nach.
Genau, und bei so Parkplatzremplern kommt es öfter vor, dass die Polizei einfach Öffentlichkeit sucht, um zu gucken, da war eine Verkehrsunfallflucht, das ist ja eine Straftat, um dann eben auch den Verursachern eines solchen Unfalls, glaube ich, auf die Schliche zu kommen.
Genau, und das ist wahrscheinlich bei so einem Autounfall oder vielleicht erfolgreicher als bei so einem Taschendiebstahl. Also ich habe auch mit der Polizei gesprochen, die sagte, also im ganzen letzten Jahr, 2024, gab es 188 dieser Taschendiebstähle, die angezeigt wurden. Es gab bestimmt mehr, aber die von denen sie wissen, drei davon jetzt, waren jetzt in diesem Jahr, sind jetzt drei allein an einem Tag passiert.
Genau, sonst sind so im Durchschnitt ja dann an jedem zweiten Tag einer.
Ja, genau. Und die sagen auch, die Aufklärungsquote ist halt bei diesen Taschendiebstählen relativ gering. Und deshalb lohnt es sich wahrscheinlich auch für die Polizei nicht, so einen Zeugenaufruf zu machen. Sie hat jetzt uns nochmal gesagt, was Frau Mücke uns auch erzählt hat zu der Person, die da eventuell beteiligt gewesen war. Aber die haben in die Akten geguckt und dabei auch gesehen, die anderen beiden Damen, die das angezeigt haben, die wussten gar nicht, wann überhaupt ihnen dieses Portemonnaie weggekommen ist, an welcher Situation waren sie, war es im Laden selbst, war es an der Kasse, war es hinter der Kasse. Das ist halt sehr schwierig und dann, wenn man es nicht mal weiß, wie soll man dann jemanden suchen?
So, und solche Aussagen gibt uns die Polizei dann natürlich auch erst auf Anfrage. Wir rufen ja nicht jeden Tag da an und fragen, was ist denn heute so passiert in Castrop-Rauxel, sondern da brauchen wir natürlich konkrete Verdachtsmomente oder konkrete Anhaltspunkte, wie ein Ort, wie eine Zeit, vielleicht schon eine grobe Schilderung von Zeugen. Und mit diesen Dingen gehen wir, wenn wir sie vorliegen haben, ja eigentlich immer dann zur Pressestelle des Polizeipräsidiums in Recklinghausen. Die guckt dann in den Fall rein, weil natürlich die Pressemitarbeiter auch nicht dabei waren. Aber da gibt es natürlich ein internes Berichtswesen. Das heißt, jede Straftat, jede Strafanzeige, jeder Einsatz sogar von Streifenbesatzung oder auch von Bezirkspolizisten wird ja dort eingetragen in so eine Datenbank. Ne?
Genau, und so haben wir das auch gemacht. Also ich war praktisch am Telefon dabei, während die Kollegin dort in der Pressestelle sich die Anzeigen durchgelesen hat und mir dann eben auch erzählt hat zu den drei Fällen, was es eben da Berichtenswertes dazu gibt.
Was kann man denn jetzt grundsätzlich machen? Also wir werden berichten über den Vorfall mit Frau Mücke. Da werden wir auf rnde.de/Castrop einen Bericht haben. Was kann man denn jetzt solchen Leuten raten? Also was muss man tun, wenn man jetzt nicht Opfer eines Taschendiebstahls werden möchte?
Ja, es ist natürlich das, was Frau Mücke auch selber weiß. Sie hat es mir selber gezeigt. Normalerweise die Tasche hat sie im Auge, also die Taschen im Auge behalten. Die Taschen am besten vor sich tragen, nicht hinter sich tragen. Misstrauisch sein, immer misstrauisch sein. Leider ist das so. Frau Mücke zum Beispiel wurde angesprochen von einer Frau am Gemüsestand. Die sagte, ja, welche Tomaten soll ich denn nehmen? Und Frau Mücke hat dann auch erzählt, ja, nehmen Sie die nehme ich auch immer und die besser nicht. Und dann beim Knäckebrot stand die schon wieder neben ihr, die Frau, und hat gesagt, was sagen Sie denn? Und Frau Mücke sagt, ich bin auch noch so bekloppt und erzähl der Frau auch noch, dieses Knäckebrot ist das Beste und so. Und hinterher, ja, weiß ich, das ist alles nur Ablenkung gewesen.
Hat die Polizei denn irgendwie Hoffnung, da jetzt noch eine Täterin oder einen Täter Ding festmachen zu können?
Eigentlich nicht. Sie haben mir zwar noch eine Beschreibung von dieser einen Frau gegeben, aber die wird ja mit Komplizen gearbeitet haben. Das ist ja meistens so, einer lenkt ab Und die anderen öffnen dann halt den Reißverschluss, ziehen eine Geldbörse raus. Frau Mücke hatte die Hoffnung, dass vielleicht ihr Geldbeutel wiedergefunden wird, weil da ja ihre Papiere drin sind, die Scheckkarte, die Gesundheitskarte, der Ausweis für die Bibliothek. Das hat bis jetzt nicht geklappt. Vielleicht landet es noch irgendwo in einem Brief, in irgendeinem Papierkorb oder in irgendeiner Ecke, dass es jemand noch findet, dann würde sie sich freuen. Aber ansonsten kann man immer nur sagen, aufpassen, vorsichtig sein, misstrauisch sein, leider, leider. Und auf die Sachen aufpassen, die man hat.
Ich bin ja davon überzeugt, dass Journalismus in dieser Sache helfen kann, indem es einfach darauf aufmerksam macht. Wir wollen niemanden verunsichern, aber wir wollen natürlich Tipps geben. Wir wollen auch anhand von solchen Beispielen darauf aufmerksam machen, dass die Leute immer wieder daran denken, diese Tipps wie, weiß ich nicht, Geldbörsen am Körper in Innentaschen zu tragen oder möglichst das Geld einfach zu Hause oder im Bankschließfach zu deponieren oder auf dem Konto zu lassen und nur das mitzunehmen, was man wirklich braucht. All solche Tipps, die wollen wir damit natürlich irgendwie vermitteln und hoffen in diesem Sinne auch, dass wir auch hier mit dem Podcast ein bisschen helfen können, denn das ist unser Anliegen, das ist auch der Grund, warum es Journalismus über solche Straftaten gibt und vielleicht, wir hatten jetzt Johannes vorhin zum Thema Gerichtsverhandlung, vielleicht landet dann ja am Ende auch eine Taschendiebstahlserie tatsächlich doch noch vor Gericht, dann nämlich, wenn es Zeugenhinweise gibt und wenn es Ermittlungen gibt, die am Ende dann auch tatsächlich Täter überführen können. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle und will alle Leute gerne herzlich dazu einladen, wenn sie sowas erleben im Alltag, wenn sie was erlebt haben, was sie bis heute belastet oder wo sie glauben, da könnte Öffentlichkeit helfen, dann schreibt uns doch einfach an podcast@ruhrnachrichten.de. Wir sind immer gerne bereit, solche Fälle nachzurecherchieren, brauchen dann aber natürlich den Anfangshinweis, damit wir überhaupt einen Anfasspunkt haben. Ronny, vielen Dank fürs Erzählen an dieser Stelle und dir eine schöne Woche noch. Ein schönes Wochenende erstmal.
Dankeschön.
Aus logistischen Gründen haben wir es diese Woche leider nicht hinbekommen, dass auch ein Sportler hier im Podcast-Studio zu Gast sein konnte. Aber unser Sportredakteur Janis Zimmoch hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir in dieser Woche auch nicht unterschlagen.
Die Fußballszene in Castrop-Rauxel steht noch immer unter Schock. Was sich am vergangenen Sonntag auf der Glückaufbahn abgespielt hat, war alles andere als ein normales B-Liga-Spiel. Es war ein Nachmittag, der gezeigt hat, wie schnell sportlicher Ehrgeiz in blanke Gewalt umschlagen kann. Beim Spitzenspiel zwischen SC Viktoria Eckern 2 und der SG Castrop kam es zu einem brutalen Gewaltausbruch, der das Spiel in der 65. Minute zum Abbruch brachte und zwei Spieler ins Krankenhaus. Doch zunächst die gute Nachricht. Beiden Verletzten, Lars Buhne und Luca Zeiser, geht es den Umständen entsprechend gut. Viktoria-Trainer Christopher Kessen sagte unserer Redaktion am Dienstag, beide hätten das Krankenhaus wieder verlassen, litten aber weiterhin unter Kopfschmerzen. Buhne hat eine Gehirnerschütterung erlitten und mehrere Prellungen, nachdem er am Boden liegend einen Tritt gegen den Kopf bekommen hat. Zeiser trug eine Platzwunde und ebenfalls eine Gehirnerschütterung davon, nachdem ihn ein Faustschlag getroffen hatte. Aber was war überhaupt passiert? Nach einem Foul im Eckener Strafraum wertete der Schiedsrichter das Einsteigen eines Castroper Spielers als Tätlichkeit. Einige Eckener wollten schlichtend eingreifen, doch plötzlich rannte ein anderer Castroper, mit der ursprünglichen Szene eigentlich gar nichts zu tun habend, mehrere Meter heran und dann eskalierte alles. Ein Mitarbeiter unserer Redaktion war vor Ort und hat die Szenerie mit der Kamera festgehalten. Die Bilder schockieren und gehen weit über das hinaus, was man sonst bei Spielerbrüchen im Amateurfußball erlebt. Zu sehen ist, wie der Spieler der SG Castrop mit den Stollen seinem am Boden liegenden Gegenspieler ins Gesicht tritt. Der Spieler verliert daraufhin das Bewusstsein, sein Gesicht gräbt sich in den Rasen. Der Name des Täters ist unserer Redaktion bekannt, da es sich um ein laufendes sportrechtliches Verfahren handelt, nennen wir ihn an dieser Stelle nicht. Bei aller Aufregung, die Verantwortlichen der SG Castrop reagierten schnell. Der Spieler, der die Attacken ausgelöst hatte, ist mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen worden. In einem Instagram-Post hat sich der Club im Namen des gesamten Vereins aufrichtig bei allen Betroffenen entschuldigt. Wörtlich heißt es unter anderem, Gewalt hat im Sport, ganz besonders im Amateurbereich, keinen Platz. Das Verhalten unserer Spieler steht in keinerlei Zusammenhang mit unseren Werten Fairness, Respekt und Zusammenhalt. Diese klare Haltung kam auch im Netz gut an. Selbst Viktoria Eckern hat sich versöhnlich gezeigt. Und trotzdem, die Betroffenheit sitzt tief. SG Castrops sportlicher Leiter Pierre Kilian hat im Gespräch mit uns seiner Redaktion erklärt, die Mannschaft stehe noch immer unter Schock und werde das Geschehen in den kommenden Tagen aufarbeiten. Die Polizei hat drei Anzeigen aufgenommen, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung. Und auch das Sportgericht wird sich mit dem Fall beschäftigen. Am 28. Oktober steht die Verhandlung vor der Kreisspruchkammer an. Ein wirklich trauriger Vorfall, der zeigt, wie dünn die Linie zwischen sportlicher Leidenschaft und unkontrollierter Aggression sein kann. Die Hoffnung bleibt, dass aus diesem Schock ein deutliches Zeichen für mehr Fairness und Respekt im Amateurfußball wird.
Da schließe ich mich natürlich an. Vielen Dank, Johannes, von dieser Stelle aus. Und damit sind wir im Prinzip schon am Ende unserer heutigen Episode. Was heißt schon, sie war über 30 Minuten lang. Ich danke allen, die bis hierher gekommen sind und ausgeharrt haben. Und möchte auch nochmal Danke sagen an Cornelia Schudleck. Denn die hat, finde ich, ziemlich treffend zusammengefasst, warum das, was ich, meine Kollegen hier als Reporter in Castrop-Rauxel so jeden Tag machen, eigentlich ein ziemliches Privileg ist. Ein richtig cooler Job. Hört mal selbst rein.
Ein Entwicklungsmotor ist Neugierde von Menschen, von Kindern. Sonst, wenn wir nicht neugierig wären, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Mhm. Ne, und so, und
dann bin ich Journalist. Da kann ich mich lebenslang weiterentwickeln.
Ja, ja. Das tun, ich meine, das Wissen, das sie sich aneignen können. Wer hat denn so viel Gelegenheit, in so vielen verschiedenen Branchen mal Fragen zu stellen?
Das ist der Vorteil meines Jobs.
Das ist ein wirklicher Vorteil. Und wir können viele Journalisten denn in der Zukunft noch gebrauchen. Ne? Und das ist das, was ich erreichen möchte, dass die Kinder, und das möchte ich durch dieses ganze Konzept dieses Hauses eigentlich ziehen, ne? Dass die Kinder auch dann aber auch nicht nur einfach, ich habe es gesehen und dann gehe ich zum Nächsten, sondern und die Kinder machen es auch. Ich knie mich davor und ich gucke es mir an.
Cornelia Schudleck ist Diplom-Motologin und betreibt das Zentrum für Kindesentwicklung im Castrop City Center. Und das wurde in dieser Woche eingeweiht. Und dazu haben wir am Montag eine Spezialepisode veröffentlicht. Wer mehr darüber wissen will, der kann sich das gerne im Podcatcher nochmal anhören. Ansonsten sage ich herzlichen Dank an alle. Ich wünsche ein schönes Wochenende und möchte noch einen Tipp loswerden. Wenn ihr Bock habt, mehr zu erfahren über das, was wir jeden Tag machen und mehr zu wissen über eure und unsere Stadt Castrop-Rauxel, dann werdet doch jetzt Teil der großen Community RN+. Das könnt ihr werden für 1 Euro und wenn ihr das jetzt abschließt, dann könnt ihr bis zum Jahresende, also noch 2 Monate lang, alles kostenfrei sehen, lesen, hören und anschauen. Alles, was wir veröffentlichen, was die Kollegen vom BVB oder Schalke-Team veröffentlichen, was die Kollegen aus Dortmund veröffentlichen, aus Lüdenschwerte, aus Datteln, Waltrop, Recklinghausen und weiß der Henker, wo wir überall vertreten sind. Also werdet jetzt Teil der Community. Dann unterstützt ihr nämlich nicht nur unsere Arbeit hier vor Ort, sondern auch diesen Podcast. Und den habt ihr ja hoffentlich schon in euer Herz geschlossen. Wenn wir jetzt hier zu Ende gehen, dann könnt ihr euch schon mal freuen auf die nächste Episode in der kommenden Woche. Die kommt dann aus dem Munde von meinem Kollegen Teve Schäfer. Ich gehe jetzt in die Herbstferien und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin sagt Tobias Weckenbrock Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.